Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Bürgerkrieg in Libyen ist auch ein Krieg der Bilder. Der Aufständische, der mit einer Panzerfaust in die libysche Wüste in die Luft schießt. Der Kämpfer mit Munitionsgurt und Gewehr. Die großen schwarzen Rauchwolken. Wie echt oder wie gestellt sind diese Bilder im Fernsehen und in den Zeitungen? Wie werden sie ausgewählt? Und warum sind sie so wichtig? Das sind Fragen von Urs Sigrist an Helmut Scheben. Er beschäftigt sich als Tagesschau-Redaktor beim Schweizer Fernsehen seit Jahren mit Bildern und ihrer Wirkung und er hat selber als Journalist auch schon in Kriegsgebieten gearbeitet.
Das Tagesgespräch.
Helmut Scheben, Sie haben am Wochenende letztmals für die Tagesschau des Schweizer Fernsehens die Bilder aus Libyen gesichtet, ausgewählt. Was haben Sie ausgewählt?
Ich habe bewusst Bilder ausgewählt, bei denen sichtbar war, dass sie nicht direkt im Kampfgeschehen oder in der Nähe des Kampfgeschehens entstanden sind, sondern die am Rande des Geschehens gedreht wurden. Und da ist mir eben auch aufgefallen, dass bei diesen Bildern sehr oft das Problem besteht, dass man über Kampfszenen berichtet als Meldung, aber die entsprechenden Bilder stammen nicht direkt von dieser Szene, sondern sind etwas weiter entfernt aufgenommen. Man könnte sagen, da ist ein kleiner Widerspruch zwischen dem, was gesagt wird, und der Realität des Bildes.
Also das Problem, dass die Fernsehkamera eben nicht dort sein kann, wo beispielsweise die Granate explodiert.
Ja, das ist selbstverständlich. Ich denke mal, die Kamerateams können nicht so nah rangehen, dass sie mitten im Kampfgeschehen sind. Das ist zwar vielleicht eine Legende, ein Mythos, der immer wieder sehr beliebt war im Laufe des ganzen letzten Jahrhunderts. Aber in der Realität ist es natürlich so, dass Kamerateams kein Risiko eingehen können auf Gesundheit und Leben. Und entsprechend sollten wir auch im Fernsehen Transparenz herstellen über diese Zusammenhänge.
Sie sprechen da den Mythos des Kriegsreporters an, der je näher dran, desto höher in seinem Umfeld gelobt wurde.
Ja, genau. Also das ist natürlich der Mythos von Robert Capa zum Beispiel.
Ein bekannter Fotograf?
Ja, ein bekannter Kriegsfotograf Anfang des letzten Jahrhunderts. Capa sagte mal, wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann ist es, weil du nicht nah genug dran warst. Das ist so ein berühmter Satz von Capa und der hat auch einen Mythos kreiert für viele Kriegsfotografen.
Nur da gibt's ja eben dieses Bild des fallenden Soldaten, dieses aus dem spanischen Bürgerkrieg und auch bei dem Bild ist nicht klar, ob es gefälscht ist oder nicht.
Bei dem Bild bestehen große Zweifel, da haben sich Kriegsveteranen gemeldet, die sagten, die Daten, die Capa angegeben hat, das soll ja, wenn ich mich recht erinnere, der Anarchist Federico Borrell Garcia gewesen sein, die können nicht stimmen, denn die Landschaft stimmt nicht und das Datum des Todestages kann auch nicht stimmen, denn an dem Tag wurden an dem Frontabschnitt keine Toten gemeldet und es gab auch keine Kampfhandlungen und so weiter. Das heißt, man hat das in Zweifel gezogen und hat rekonstruiert, dass es möglicherweise ein Bild ist, was während einer Übung, während einem Manöver entstanden ist. Aber es ist halt dann trotzdem ein tolles Foto, das muss man sagen.
Über die Fälschungen, wie diese Bilder zustande kommen, auch fürs Fernsehen heutzutage, werden wir etwas später noch reden. Ich möchte zuerst nochmals den Sprung zurück machen ins Fernsehen, die Welt der Bildschirme, Sonntagnachmittag. Woher kommen die Bilder überhaupt, die aus Libyen berichten?
Ja, die meisten Bilder kommen über einen Pool, über den Bildaustausch, das sogenannte Eurovisionsaustausch-Network, also Eurovision News Exchange, EVN heißt dieser Austausch. Das muss man sich so vorstellen, da haben die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Europa sich in den 50er Jahren zur sogenannten Eurovision oder European Broadcasting Union, zur EBU, zusammengeschlossen. Das sind mehr als 50 Länder gewesen. Und die tauschen gegenseitig ihr Material aus. Das ist so wie eine Genossenschaft. 50, mittlerweile sind es über 70, sind Mitglied und sagen, was wir drehen, könnt ihr haben und was ihr dreht, können wir haben. Es kostet nichts, wir tauschen gegenseitig gratis aus. Und alle öffentlich-rechtlichen Anstalten in Europa bekommen die gleichen Bilder. Und dieser Austausch, der findet eigentlich permanent statt. Das heißt, pro Tag kommen da, ich sage mal, über 100 Sujets rein. Jedes einzelne Sujet kann 2, 3 oder sogar 4 Minuten dauern. Wenn man das hochrechnet, sind das natürlich Stunden von Material, die während 24 Stunden einlaufen. Und die Fernsehsender müssen mit diesem Material fertig werden. Das heißt, sie müssen es sichten, einteilen und die entsprechende Arbeit, da gibt es spezielle Leute für, die Newsdesker, die nichts anderes machen, als dieses Material sichten und verteilen.
Wenn wir jetzt aber auf Libyen gehen, wie viele Stunden jetzt beispielsweise am Sonntag sind denn da reingekommen, jetzt rein aus Libyen? Ich nehme an, das sind all die Berichte, die von den europäischen Sendern gemacht wurden, die in Libyen aktuell präsent sind. Wie viele Stunden gibt das?
Also ich muss vielleicht noch dazu sagen, die Eurovision dreht nicht alles selbst, obwohl Korrespondenten vor Ort sind und selbst Bilder filmen. Aber hinzu kommt, dass die Eurovision von Bildagenturen wie Reuters oder AP Bilder kauft oder Verträge hat mit denen und sagt, gut, ihr seid jetzt in Libyen, wir kaufen das Zeug euch ab, eure Bilder, die ihr macht. Und sehr viele Bilder stammen deswegen von den Agenturen Reuters oder AP. Und hinzu kommen die Agenturen von unseren eigenen Korrespondenten und, ich sage mal, France 2 oder europäische Fernsehanstalten, die dort sind. Am letzten Sonntag, ich kann das jetzt nur schätzen, ich habe das nicht nachgerechnet, kamen vielleicht alle halbe Stunde neue Bilder. Und das macht über den Tag gesehen, ich schätze mal, mindestens eine Stunde reines Bildmaterial aus.
Bildmaterial?
Zusammengenommen, alle einzelnen Items, alle einzelnen Sujets zusammengenommen.
Bildmaterial, das eben aus verschiedensten Quellen stammt. Weiß man denn bei jedem Bildausschnitt oder bei jeder Fernsehfolge, weiß man da, wer der Kameramann ist, wer der Journalist ist?
Also das läuft so, es kommen Bilder rein, ich sag mal ein Beispiel, Bin Jawad war ein umkämpfter Ort und ist immer noch in den letzten Tagen. Dann kommen zu Bin Jawad, ich sage mal, 5 oder 6 verschiedene Nachmittags, rein am Nachmittag, 5 oder 6 verschiedene 2 oder 3 Minuten rein. Jeder dieser Beiträge hat, oder von diesem Rohmaterial, jedes einzelne Teil, hat ein sogenanntes Dope Sheet. Warum das so heißt, habe ich in meinem ganzen Leben nie rausbekommen. Es heißt aber Dope Sheet in der Fachsprache und, oder im Slang der Journalisten.
Also das Drogenblatt dazu.
Das Drogenblatt, ganz komisch, ja. Da steht dann drauf, also, Shot an dem und dem Datum, an dem und dem Ort, von dem und dem, von der und der Agentur, Reuters oder AP oder France 2 oder dänisches Fernsehen und so weiter. Und es ist ein Beschrieb, was passiert da. Also da steht dann Fighters und with their guns und
also
und
so Kämpfer mit Gewehr,
Kämpfer mit Gewehren oder eine Vormarsch von rollendem Konvoi fährt vorbei oder Rauchwolke in der Ferne und so weiter. Das heißt, anhand dieser Dope Sheets kann der Journalist, der Redaktor im Studio entnehmen, was da auf dem Bild zu sehen ist.
Das heißt aber, er ist darauf angewiesen, dass diese Angaben auf diesem Dopesheet eben tatsächlich stimmen, denn überprüfen kann er sie eigentlich nicht.
Überprüfen kann er es, könnte er es theoretisch, wenn er über die Zentrale in Genf, die diese Bilder verteilt, Rückfrage macht und sagt, ich habe da einen Zweifel, das kommt hin und wieder vor, ich habe da einen Zweifel, zum Beispiel das Dopesheet zu diesem das kann zu diesem Sujet, das kann nicht stimmen. Da steht also etwas ganz anderes.
Die Landschaft stimmt nicht oder die Stadt stimmt nicht.
Oder man sieht
oder
etwas ganz anderes. Also ein Beispiel hatte ich gestern im Bilder aus Jemen. Da stand dann Leute werfen Steine und rennen fort und Polizei schießt Tränengas. Und auf den Bildern hat man etwas ganz anderes gesehen. In dem Fall geht eine Rückfrage an die Zentrale und dann stellt sich heraus nach einer halben Stunde, die entsprechenden Leute vor Ort oder an irgendeiner Stelle in diesem Prozess haben die Bilder, die Texte vertauscht und aus Versehen einen anderen Text draufgeschrieben. Bei der Schnelligkeit, mit der dieser ganze Prozess abläuft, ist es möglich, dass solche Fehler immer wieder vorkommen. Aber sie sind natürlich keine Absicht der betreffenden Journalisten vor Ort.
Die Absicht, über die haben wir zu Beginn des Gesprächs schon ein bisschen gesprochen, dass die Bilder gestellt sind. Sie haben die Aussage gemacht, geschrieben, dass 80% der Bilder aus Libyen gestellt seien.
Ich weiß nicht, ob ich 80% geschrieben habe, aber ein großer Teil der Kampfszenen, ich sage mal der in Anführungszeichen der Kampfszenen, ist natürlich gestellt. Also wenn man da einen sieht, der mit der Kalaschnikow schießt oder da wird eine Flugabwehrkanone aus einer Flugabwehrkanone gefeuert und so weiter. Das sind oft gestellte Szenen, weil ich halte es für, also ich bin sicher, dass es unmöglich ist, dass in einer Kampfsituation in den vordersten Frontlinien, wo Infanteriegefechte stattfinden, dass dort der Kameramann oder die Kamerafrau sich aufhalten. Man hat das zwar immer wieder gesehen bei den sogenannten Embedded Journalists. Im Irakkrieg und in Afghanistan, aber selbst diese Szenen aus Kämpfen gegen die Taliban zum Beispiel in Afghanistan, die sind meines Erachtens meistens gestellt.
Und woran erkennt man das? Woran erkennen Sie Helmut Scheben, der viel Erfahrung hat, der seit 15, 20 Jahren beim Fernsehen arbeitet, woran erkennt man das, wenn ein Bild gestellt ist?
Ja gut, zunächst mal gibt es die einfache Logik, dass wenn scharf geschossen wird, ist es fast unmöglich für den Kameramann dann aufzustehen und das Bild zu machen. Es hat zwar solche mutigen Fotografen und Kameraleute immer wieder gegeben. Man kennt diese ganzen Geschichten aus Chile von damals und Kameramänner, die filmen, wie sie beschossen werden und das ist das letzte Bild. Ich bezweifle nicht, dass sowas existiert hat, diese Art von Tollkühnheit oder Heldentum oder wie man das nennen will.
Aber es ist selten.
Es ist selten und ich war sehr lange in Kriegsgebieten, also 2 Jahre in El Salvador und 3 Jahre in Nicaragua und habe eben diese Art von Berichterstattung selbst gemacht, machen müssen. Und ich weiß aus der damaligen Erfahrung, dass 99% der Sachen gestellt sind.
In Libyen wird das auch so sein, da wird man auch nicht... Viele der Bilder sind gestellt. Gibt es auch Hinweise, wo Sie merken, im Hintergrund beispielsweise sind die Leute ja sehr friedlich und nur der Vordergrund ist Kriegsszene. Gibt es das auch? Oder gibt es da auch noch andere Hinweise, als jetzt einfach die generelle Vermutung, dass die nicht so nah dran gewesen sein können?
Also oft sieht man es den Bildern an. Wenn ein Bild gestellt ist, das sieht man ja. Wenn da einer in der Wüste steht und im Sonnenuntergang und schießt seine Panzerfaust, und zufällig sieht man auf der Seite noch den parkierenden Bus, mit dem die Journalisten gekommen sind. Und man sieht auch Leute da stehen, die sich unterhalten, was manchmal nicht gewollt, keine Absicht ist, aber aus Versehen tauchen diese Leute auf. Dann weiß man, das ist eine gestellte Szene.
Und heißt das fürs Fernsehen, dass man sie nimmt oder heißt das, dass man sie nicht nimmt?
Ich sage mal, wir sind uns des Problems bewusst. Ich denke, gerade in der Tagesschau haben wir in den letzten Tagen und Wochen da über dieses Problem diskutiert. Und wir müssen Transparenz herstellen. Das ist sehr wichtig, dass wir sichtbar machen. Zum Beispiel, dies ist jetzt ein Bild, wo aus der Kalaschnikow geschossen wird. Und das ist für die Kameras und es ist keine Kampfszene direkt an dem Ort, wo das Ereignis stattgefunden hat.
Aber wenn ich mich recht erinnere, schreibt man nicht nachgestellte Szene oder sowas.
Ich gebe zu, dass da gesündigt wurde in der Vergangenheit und auch immer noch so etwas vorkommt. Aber ich denke, es gibt auch ein Bewusstsein. Also in der Tagesschau im Schweizer Fernsehen gibt es ein Bewusstsein über die Problematik. Und da wird auch drüber diskutiert.
Und es wird je nachdem ein Bild nicht genommen, weil es zugestellt ist.
Das ist möglich, aber vor allen Dingen werden Bilder aussortiert, weil sie zu grausam sind. Da gibt es klare Richtlinien, dass man keine entstellten Gesichter nahe zeigt oder schwere Verwundungen zu nah, weil man das nicht zumuten kann.
Die Bilder gibt's auch?
Die Bilder gibt es. Ich habe aus Libyen solche Bilder bisher noch wenig gesehen. Wo man das oft sieht, ist natürlich bei Sprengstoffanschlägen. Bei Bildern aus Afghanistan, im Irak gab es solche Bilder.
Wie gehen Sie damit um? Als Auslandredaktor beim Schweizer Fernsehen sehen Sie ja viele solche Bilder. Wird man da auch abgestumpft von all diesen Bildern, die man während Tagen und Wochen dann je nachdem sieht?
Ich glaube, man wird im Laufe der Jahre abgestumpft.
Das heißt, man sieht die Grausamkeit nicht mehr so sehr. Oder man macht die Augen zu?
Man sieht sie nicht mehr so sehr, was nicht heißt, dass es nicht Szenen gibt, die einen emotional sehr erschüttern. Das muss aber nicht unbedingt eine schwere Verwundung sein oder dass jemand ein Bein ab hat oder sowas, sondern das sind oft Szenen, wo man das Leid der Menschen viel direkter erfährt. Eine Frau, die berichtet und dann in Tränen ausbricht zum Beispiel. Das sind Szenen, die einen sehr mitnehmen, denke ich.
Und da stumpft man zwar ein bisschen ab, haben Sie gesagt, aber dran gewöhnen, nehme ich an, kann man sich nicht.
Dran gewöhnen wird man sich nicht. Man wird, also mir ist es zum Beispiel am Sonntagabend so gegangen, wenn man einen Bericht gemacht hat in der Spättagesschau, dann kann man nicht sofort danach schlafen gehen, sondern man braucht 2 Stunden, um wieder auf den Teppich zu kommen und auf andere Gedanken zu kommen, etwas Musik zu hören und so weiter. Aber ich möchte das nicht als Problem schildern, denn ich denke, für die meisten meiner Kollegen sind die grausamen Bilder kein so schweres Problem, dass das normale tägliche Leben so stark beeinflussen würde. Das glaube ich nicht.
Wir haben jetzt von den Bildern aus Libyen gesprochen, von den Szenen, von den vielen, die nachgestellt sind. Ein anderer Punkt ist ja noch die technische Manipulation. Bei Bildern ist heute fast alles machbar, fast alles kann man am Computer reinmontieren, rausmontieren, einfügen, rausnehmen. Was haben Sie da beobachtet in Bezug auf die Bilder aus Libyen? Gibt es das auch?
Das mag ich mich im Moment nicht erinnern, dass mir das in letzter Zeit aufgefallen ist. Natürlich kann man Bilder fälschen und betrügen mit Bildern. Das ist ein permanentes Problem gewesen, seit der Film als Nachrichtenquelle eingesetzt wird. Also bekannt ist die Wochenschau im Dritten Reich. Das Hitler-Regime hat natürlich in der Wochenschau manipuliert und heldenhaften Vormarsch der deutschen Soldaten gezeigt.
Also es braucht nicht mal die modernen technischen Möglichkeiten, sondern es gab es auch schon früher.
Das gab es auch schon früher. Man hat gedacht, als der Film erfunden war, die Kamera kann nicht lügen. Aber natürlich kann man lügen, indem man Filme macht, weil man einfach die Bilder so zusammenschneidet, dass es den Zweck erfüllt, den man damit erreichen will.
Das haben Sie aber in Libyen jetzt auch nicht festgestellt, bei den Bildsequenzen, die da entstanden sind.
Nein, das nicht.
Und wie ist es bei den Handys? Da gibt es ja auch Handyaufnahmen aus Libyen, die manchmal sehr verwackelt daherkommen, ein bisschen unklar sind, sage ich mal. Da gibt es das Problem aber in verschärfter Weise.
Ganz bestimmt. Die Agenturen, die Journalisten, die diese Handyaufnahmen erwerben, und weiterverbreiten, eben über den Eurovisionsaustausch. Die müssen dafür gerade stehen, dass die Angaben, die die jeweiligen Handybesitzer dann liefern, auch wirklich stimmen. Aber das ist natürlich eine heikle Sache, denn es könnte jemand Handyaufnahmen zeigen und sagen, das bedeutet beispielsweise die Repression der Gaddafi-Truppen. Und diese Aufnahmen sind in einem anderen Zusammenhang entstanden. Solche Fälschungen sind ja immer wieder massiv vorgekommen, auch im Bosnienkrieg, auch im Tschetschenienkrieg. Es hat falsche Aufnahmen gegeben, die gefälscht waren. Journalisten sind entlassen worden deswegen. Die hatten Bilder gekauft und sie falsch deklariert, weiterverbreitet. Ich denke, da ist das ist ein sehr heikles Problem, denn die einzelnen Kriegsparteien sind natürlich daran interessiert, diese Bilder auch als Propaganda zu gebrauchen.
Bei Libyen fällt auch auf, es werden mehr Bilder gezeigt von Seiten der Aufständischen. Ist das, weil es mehr Material gibt, oder ist das eine journalistische Gewichtung?
Ich denke, das ist ein ganz einfaches politisches und technisches Problem. Wer jetzt akkreditiert werden will als Journalist in Libyen, der hat wenig Chancen. Das ist ein langwieriger Prozess und das Regime prüft jeden, der da zugelassen wird. Und ich denke mal, in der jetzigen Situation ist es fast unmöglich, nach Tripolis zu reisen und zu sagen, ich möchte mich akkreditieren und Aufnahmen machen. In der chaotischen Situation ist das gar nicht mehr möglich. Die Journalisten, die jetzt filmen, die filmen auf der Seite der Aufständischen, weil das wahrscheinlich noch der einfachere Weg ist, von Tunis oder von der ägyptischen Seite einzureisen. Und die Aufständischen sind natürlich sehr daran interessiert, dass das Fernsehen ihren Aufstand covert.
Eben, das heißt ja immer auch, mit Bildern kann man einen Krieg gewinnen. Diese Aufständischen, wie gezielt wird das von dieser Seite aus eingesetzt, denken Sie? Also beispielsweise eine Flugverbotszone soll eingerichtet werden, wird darüber diskutiert. Kann man das mit entsprechendem Bildmaterial möglicherweise diesen Entschluss befördern?
Das kann man ganz bestimmt, indem man natürlich zeigt, also es ist ja auch die Realität, dass das Regime Städte bombardiert hat. Sawia im Westen von Tripolis ist offenbar aus der Luft angegriffen worden, auch Al-Jawad und Ras Lanuf, dieser Ölhafen an der Küste. Aber ich denke, man kann das eine von dem anderen nicht trennen. Es kommt den Aufständischen natürlich zugute, wenn sie möglichst viele Bilder zeigen können von Luftangriffen. Nur ist das sehr schwierig. Man kann einen angreifenden Flieger kaum ins Kameraobjektiv bekommen. Das ist sehr schwierig. Deswegen zeigt man Rauchwolken oder man zeigt vielleicht Einschläge. Wenn ein Kameramann Glück hat, kann er einen Einschlag filmen.
Das heißt, Sie würden sagen, wenn es gelingt oder möglich ist, im entscheidenden richtigen Zeitpunkt eines Luftangriffs der libyschen Armee vor Ort zu sein für einen Kameramann, dann könnte das möglicherweise die Politik entscheidend beeinflussen.
Ja, auf jeden Fall. Solche Bilder beeinflussen die Politik. Und ich denke auch, dass die modernen Kriege schon vielleicht ab dem Zweiten Weltkrieg sehr viel mit Bildern geführt wurden. Und im Irakkrieg noch viel mehr. Das ist banal, das haben wir alle beobachten können, wie da mit Bildern gearbeitet wurden. Es war ja ein fast klinisch reiner Krieg. Man hat immer diese Luftangriffe aus der Optik der angreifenden Kampfjets gesehen. Es geht darum zu entscheiden oder zu zeigen, unsere Seite, unsere Truppen, unsere Soldaten sind tapfer, sind Helden, machen es richtig, verhalten sich human auf dem Gefechtsfeld und so weiter. Da ist immer auch Propaganda und Manipulation im Spiel, denke ich.
Und im Vergleich jetzt, wenn Sie den Irakkrieg anführen, würden Sie sagen, in Libyen, jetzt in diesem Krieg, ist das noch relativ harmlos oder mit relativ einfachen Mitteln gemacht? Oder würden Sie sagen, nein, das ist eigentlich ungefähr gleich?
Also in Libyen ist bestimmt das Gaddafi-Regime verbreitet Bilder, die mit großer Vorsicht zu genießen sind. Und von Seiten der Aufständischen habe ich nicht beobachten können, dass bis jetzt massiv gefälschtes Bildmaterial in Umlauf kam. Das kann ich mir nicht vorstellen, das würde ihnen auch nicht viel nützen. Etwas anderes ist es, wie wir in der Vergangenheit im Bosnienkrieg erlebt haben oder im Tschetschenienkrieg oder auch in anderen Konfliktgebieten, wo nachweislich massiv gefälschtes Material eingesetzt wurde. Ja.
Helmut Scheben, eine Frage noch zum Schluss. Trauen Sie den Bildern noch?
Ich traue den Bildern noch, ja. Das muss ich bejahen. Aber ich denke, unser Problem ist nicht, dass wir die Bilder, wenn sie gefälscht sind, dass wir diese Fälschung nicht feststellen können, sondern unser Problem ist, dass die Newsmaschine mit einer solchen Geschwindigkeit läuft, dass wir keine Zeit mehr haben, dem einzelnen Bild oder der einzelnen Sequenz nachzugehen, mit Telefonanrufen, mit Recherchen, wenn wir einen Zweifel haben, um festzustellen, ist das wahr oder gefälscht. Ich denke, da ist ein großes Problem, nicht nur für Fernsehjournalisten, für alle Medien. Die Maschine der News-Fabrikation läuft sehr schnell. Und je schneller sie läuft, umso weniger ist Zeit zur Kontrolle.
Helmut Scheben, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Helmut Scheben beschäftigt sich als Tagesschau-Redaktor beim Schweizer Fernsehen seit Jahren mit Bildern und ihrer Wirkung. Er hat selber als Journalist auch schon in Kriegsgebieten gearbeitet und er war Gast von Urs Sigrist im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.